Guten Morgen miteinander. Ja, schön, dass wir wieder den Gottesdienst feiern dürfen. Danke an Martin für deine Einleitung, für die Begriffe, die du schon genannt hast, schon ein bisschen erklärt hast. Wir haben heute am Morgen den dritten Teil von unserer Predigtserie über das Buch Joel mit dem Titel Geistreiche Wiederherstellung. Geistreiche Wiederherstellung. Also das eine Wort, das Martin erklärt hat, kommt schon drin vor. Und was ich spannend finde, auch gerade beim Vorbereiten, wenn man so weitergeht in diesem Buch, in dem kleinen Buch Joel, es ist ja nicht besonders lang, dann merken wir, ja, je weiter das es geht, je weiter man liest, desto mehr kommt man irgendwie zum Durchschnaufen. Es wird heller, es entwickelt sich zum Guten. Es fängt an, ja, düster an, ich noch mal rasch wiederholen. Es fängt düster an mit dem Tag des Herrn, wo die Heugümper übers Land herfallen, alles wegessen, was essbar ist, und die Israeliten die Lebensgrundlage entziehen. Und dann im zweiten Teil haben wir gehört, dass es einen Lichtschimmer gibt in dem alles. Ja, die Israeliten haben tief unten durch müssen, aber es gibt auch Hoffnung. Und das haben wir da gesehen, dass die Hoffnung da drin gelegen ist und auch heute noch da drin liegt, wenn eine Umkehr, hat Martin auch schon angesprochen, wenn eine Umkehr passiert, wenn Leute 180 Grad sich umdrehen und auf Gott zugehen und ihr Leben danach ausrichten. Und es gibt Hoffnung für die, wo vielleicht mögt ihr euch erinnern, mit dem Herz, wo mit ganzem Herz dabei sind, es ernst meinen und mit dem ganzen Herz zu Gott gehen. Da sind wir stehen geblieben, jetzt sind wir eben bei dem dritten Teil und ich wollte gerade am Anfang den Bibeltext lesen, den Predigtext, und ihr dürft ihn wieder sehr gerne mitlesen, auch bei euch daheim. Ich habe ihn auch da mitgebracht, und zwar Joel 2, Vers 25 bis 3, Vers 5. Ein kleiner Hinweis, es gibt ein paar Bibelübersetzungen, zum Beispiel viele englische Übersetzungen, wo das Joel Buch Nummer 3 Kapitel hat. Und für euch wäre der Bibeltext 2, 25 bis 32. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke gefressen hat. Die Heuschreckenbrut und die Schabe und die Raupe, mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Dann werdet ihr essen und satt werden und den Namen des Herrn, eures Gottes, preisen, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk wird niemals mehr zu Schanden werden. Ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott, bin. Und keiner sonst. Und mein Volk wird niemals mehr zu Schanden werden. Und danach werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure Alten werden Träume, eure jungen Männer werden Schauungen haben. Und auch über die Diener und die Dienerinnen gieße ich in jenen Tagen meinen Geist aus. Und ich werde Wunderzeichen wirken am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Jeder aber, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr es gesagt hat. Und bei den Entronnenen, die der Herr ruft. Also wenn man die letzten beiden Bibeltexte noch so ein bisschen im Ohr hat, wo wir in den ersten beiden Teilen hatten, dann ist jetzt wirklich ein Moment zum Aufschnaufen. Wir gehen weg von dieser Sprache vom Gericht, der Sprache von Verheerung von diesen Heugümpern und alles, was noch passiert ist. Wir gehen auch weg von der Sprache von der Trauer, wo ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist von dieser Umkehr. Trauer und Klage, das ist das Stichwort gewesen beim letzten Text, den wir angeschaut haben. Aber jetzt gibt es Hoffnung, jetzt gibt es wirklich Hoffnung. Und warum ist der Ton von Gott jetzt eigentlich so ganz anders? Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, wie der letzte Vers war von der letzten Predigt. Ja, für die, die gut aufgepasst haben. Da steht, da erwachte der Eifer des Herrn für sein Land und er hatte Mitleid für sein Volk, mit seinem Volk. Er hat gesagt, hey, Leute, ihr müsst schleunigst jetzt umkehren. Trauert, klagt, kommt zu mir, kommt zum Tempel. Und sie haben das gemacht. Sie haben es wirklich ernst gemeint, mit ganzem Herzen sind sie alte Leute, junge Leute, Babys, sogar Brut und Brütigam, sind dort aufmarschiert und es hat ihnen von Herzen leid da. Und auf das kommt die Reaktion. Und die Reaktion von Gott ist eben das, dass er Mitleid für sein Volk bekommen hat. Und im Prinzip ist eigentlich die Umkehr, auch im Joel-Buch, ist ja grundsätzlich in der Bibel immer so ein zentraler Begriff. Aber ist auch im Joel-Buch eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. An dem Moment, wo das Volk macht, da dreht sich die ganze Aussicht vom Buch, die ganze Tonlage, auch der Inhalt. Ja, so ein Dreh- und Angelpunkt, wo irgendwie alles anders wird, 180 Grad. Vielleicht kennst du das auch von deinem Lebensweg. Ich beschreibe das immer so gerne als Wanderweg, ich weiß nicht warum. Vielleicht ich gehe einfach gerne wandern. Das liegt vielleicht an dem. Ja, wenn du schon ein Stück gewandert bist und dann bist du schon weiter oben und dann willst du einmal umdrehen, weil du willst einmal wissen, ja, wo bist du überall gewesen und wow, so weit schon, unglaublich. Nachher drehst du dich um und dann denkst du, ah, da hinten, ja, da bin ich mal rechts abgebogen. Genau, und dann ist da links da, dann ist da ein bisschen das Wäldchen gekommen, es war ein bisschen dunkel gewesen, aber es hat wieder aufgetan. Dann ist da ein Gablik gewesen. Ja, da habe ich mich dann für den Weg entschieden. Im Nachhinein muss man sagen, es war ein bisschen für die Füchse gewesen. Mit einem anderen Weg wäre ich schneller gewesen. Ja, so kann das gehen. Jetzt nicht nur bildlich gesprochen, sondern auch rückblickend so aufs Leben geschaut. Zum Beispiel, ich habe mal, als ich noch im Gymnasium war, dann haben wir so eine bekannte Ehrenrunde eingelegt, mal ein Jahr wiederholt. Ah, das hat mich geärgert. Das war so eine Gabli gewesen, wo ich dachte, das ist doch irgendwie auch ein Witz. Ne? Da hätte ich jetzt am liebsten so einen roten Knopf, den ich draufhauen kann. Die Zeit dreht sich zurück. Und ich kann mich nochmal irgendwie anders entscheiden. Weil, ja, es ist viel Zeit verloren gegangen, es ist viel Energie verloren gegangen. Ja, und das ist jetzt einfach ein Beispiel. Bei dir ist es vielleicht etwas anderes, vielleicht ein Job, eine Stelle, die du angenommen hast, wo du nach ein paar Monaten schon gemerkt hast, wow, das ist irgendwie auch nichts. Und dann gerade wieder wechseln wollen. Das kann vorkommen. Zeit und Nerven, ja, die mal investiert sind, ja, die bekommt man nicht wirklich zurück, oder? Ja, könnte man meinen. Bekommen die Israeliten ihres Getreide, ihre Nahrung, die aufgegessen worden ist von diesen Augen, bekommen sie die noch zurück? Bekommen sie die verlorene Zeit, die verlorene Energie auch wieder zurück? Ja, scheint schon, Vers 25. Da redet Gott, und jetzt übrigens, gut aufpassen, in der Ich-Form, er redet jetzt direkt zum Volk, tut sich in der Ich-Person als Volk wenden und sagt, und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke gefressen hat. Die Heuschreckenbrut und die Schabe und die Raupe. Oder die Heugümper, die sind ja nicht einfach so, ist jetzt blöd, das ist jetzt einfach passiert. Mehrere Mal sagt Gott im Joelbuch, hey, die Heugümper, das ist ein Heer, das ich ausgeschickt habe gegen euch. Oder? An anderen Stellen hat er auch menschliche Heer geschickt. Denke an Babylonier oder an Ägypter. Aber in dem Fall sind es jetzt die Heugümper gewesen. Einfach, dass nochmal klar wird, hey, es ist nicht einfach nur blöd gelaufen, es ist nicht einfach nur Pech gewesen, sondern hey, das habe ich geschickt als Reaktion, weil ihr mir untreu geworden seid, weil ihr den Bund mit mir gebrochen habt. Und Gott hat die Möglichkeit, eben auf den roten Knopf zu drücken. Unglaublich. Er sagt, ihr bekommt die Zeit wieder zurück, ihr bekommt das Essen wieder zurück, das der Heugümper gegessen hat. Und weil ihr umgekehrt seid, das ist der Grund, warum Zeit im übertragenen Sinn zurückgedreht wird, dass euch das wieder zusteht. Statt ihr werdet wieder zu essen haben. Und zwar nicht nur, ja, wir haben wieder etwas zu essen. Nein, ihr werdet satt werden. Hey, das muss wahrscheinlich, wenn du damals, oder wenn du kein Essen mehr hast, Hungersnot, an satt werden, ist wahrscheinlich nicht zu denken gewesen. Höchstens vielleicht mal etwas zu essen, damit du irgendetwas hast, aber satt werden. Satt werdet ihr. Und aus Dankbarkeit, weil ihr mit dem ganzen Herz, mit eurem ganzen Herz umgekehrt seid, werdet ihr meinen Namen preisen und loben. Die erste Reaktion auf die Gnade von Gott, Gnade haben wir auch schon in der Einleitung, die erste Reaktion ist Klage und Trauer gewesen. Das haben wir schon angeschaut, Klage und Trauer hat absolut seine Berechtigung und ist zentral, aber im zweiten Schritt folgt die Anbetung, Dankbarkeit. Und das Tolle ist, das ist ja nicht nur ein einmaliges Erlebnis, das irgendwie vor etwa 2500 Jahren mal passiert ist, sondern etwas, das heute sich genauso wiederholt, weil Gott ein ewiger Gott ist, ein allmächtiger Gott ist. Was er damals gemacht hat, kann er heute genau wieder machen. Er hat Mitleid gehabt mit dem Volk Israel, steht dort. Und das hat ihm leid getan, das hat er nicht gern gemacht. Und es ist ihm auch heute nicht egal, wenn Leute ja, für ihre, sagen wir mal, wegen ihrer Sünde irgendwie unten durchmühen oder einfach ja, weil es ihnen auch nicht gut geht, das ist ihm nicht gleich. Und in Zeiten, wo es unten durchgeht, haben wir jetzt in Israel gesehen, aber da könnte ich auch ja, ganz viele Leute, die ich kenne, oder auch in der Gemeinde, ich kenne sicher auch persönliche Geschichten, ja, wo man unverschuldet oder auch verschuldet im finsteren Tal landet, wie der Psalm 23 so schön sagt, dass er uns da wieder rausführt. Es startet dort im Psalm 23, ganz bekannt, können ja viel auswendig. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, so hat auch Gott Israel dort nie verlassen in dem Moment, auch wenn sie, wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, oder? Wenn das Essen weg ist, Heugenbrüssel. Wo ist Gott in dem All drin? Er war gerade bei ihnen gewesen. Und es hat ihm weh gemacht, dass sie da drunter haben müssen leiden. Früher im Kapitel 2, da gibt es eine spannende Stelle, wo steht, hey, die Völker, die machen sich über uns lustig und sagen, ha, wo ist jetzt euer Gott? Wo ist euer Gott, wenn es euch schlecht geht? Und ich finde, das ist doch heute noch genauso, oder? Wenn du denkst, ja, vielleicht wissen irgendwie Arbeitskollegen oder Freunde von dir, ah, ja, der ist gläubig und dann passiert irgendetwas, irgendein Kranker, der sagt, ah, wo ist jetzt dein Gott? Wo ist er jetzt? Aber was ist eben, wenn das Leben ein bisschen aus dem Ruder läuft? Heisst es dann vom Zug abspringen oder dann erst recht festhalten? Festhalten an dem Stecken und am Stab im dunklen Tal. Ein Gedanke, der ist, oder der Gedanke ist eigentlich so alt, könnte man sagen, fast wie die Menschheit selber. Wenn das Hiob-Buch in der Bibel, das ist ein ganz, ganz beeindruckend und beeindruckendes Buch über Leid, mit Leiden umgehen. Und da wird der Hiob unverschuldet extrem krank und ist kurz vor dem Tod und seine eigene Frau sagt ihm, hey, wo ist jetzt dein Gott? Komm, verfluch deinen Gott und stirb. Ah, das ist eine Ansage, hey, von der eigenen Frau. Warum bist du immer noch so fromm? Statt verfluch deinen Gott und stirb. Und jetzt kommen wir zum Stichwort Wiederherstellung, was der Martin auch schon gesagt hat. Gott ist es, der Wiederherstellung kann erreichen. Und ich habe für das ein Bild mitgebracht. Wir haben hier das Haus. Vielleicht kannst du es mal kurz ein Vollbild machen, Tobias, dann sieht man es ein bisschen mehr im Stream. Ja, das Haus, das hat seine besten Zeiten schon hinter sich. Sieht so ein bisschen abgefragt aus. Die Fassade ist hinüber. Wie dicht das Dach ist, ja, kann man wahrscheinlich nur spekulieren. Ja, man kann wahrscheinlich, könnte wahrscheinlich noch irgendwie drin wohnen, aber da muss man dringend etwas machen. Oder? Man könnte jetzt auch wettern, sagen, ja, wie kann das Gott so zulassen, dass mein Lebenshaus so wird, dass mein Lebenshaus so aussieht. Und der springende Punkt an diesem Joel-Text ist eigentlich, Israel war auch in so einem Zustand gewesen. Ja, sie waren auch in so einem Zustand gewesen, aber dieser Zustand war nicht wegen der Heugümper, sondern aus ihrer eigenen Sünde heraus, weil sie Gott untreu waren, weil sie nicht ja, das gemacht hat, was gut für sie gewesen wäre. Wo Gott ihnen auch gesagt hat, hey, schau mal, das ist nicht gut für euch, macht es nicht. Sie haben so ziemlich genau alles gemacht, was sie nicht hätten sollen. Ja, und ihr Haus hat so ausgesehen. Ich denke, ja, unser eigenes Lebenshaus ist von Natur aus, Grundzustand ist es so, ist verwittert, ist, ja, hat durchaus Luft nach oben. Und zwar ist das ohne Ausnahme so. Jeder ist in diesem Zustand auf die Welt gekommen, weil, und das ist eigentlich eine von den, ja, fast von den wichtigsten Sachen, die die Bibel uns auch sagen will, ist, hey, schau, jeder Mensch ist sündig, ist in der Sünde unterwegs, ist sündig schon auf die Welt gekommen. Oder? Also auch kleine Babys, kenne ich ja gerade selber, oder? Die sind auch schon sündig auf die Welt gekommen. Ihr mögt euch vielleicht noch an den Psalm erinnern, den ich in der letzten Predigt gebracht habe. Dort steht, da gibt es keinen, der gerecht ist. Es gibt keinen einzigen, der Gutes tut. Nicht einen. Alle sind in so Lebenshäusern unterwegs. Und dann haben wir das. Haben wir das Haus auf der rechten Seite. Das ist das Gleiche. Das gleiche Haus und was ist mit dem gemacht worden? Ja, da hat es jemand gebraucht. Da hat es jemand gebraucht, der das Haus wiederhergestellt hat, in seinen eigentlichen Zustand versetzt, wo eigentlich die Idee wäre. Oder? Ein intaktes Dach, schöne Fassade, wohnlich, richtig gemütlich, oder? So ein herziges Gärtchen. Tja, hat doch alles, was man braucht. Gut, über das schnelle Internet, das ist mir immer wichtig, kann ich nichts sagen, aber das wird sicher auch da vorhanden sein. Die mich kennen, die kennen das, dass ich da immer auch darauf achte. Aber gut, Klammer zu. Wenn wir dann weiter im Text gehen, oder? Haben wir da zuerst die Wiederherstellung. Gott stellt das Volk wieder her. Sie drehen um, sie bringen Trauer und Klage und Gott greift ein und greift ihnen unter den Arm und tut sie wieder herstellen. Und dann geht es weiter mit relativ krassen Aussagen. Vers 1 bis 5, also Kapitel 3, 1 bis 5, wo es dann weitergeht über den Geist Gottes. Den Geist Gottes, wo er aussenden wird, ausgegossen wird und wo auch wirklich etwas bewirkt. Wir lesen da von unglaublichen Wunderzeichen, Visionen und so weiter. Das heisst, Gottes Wiederherstellungsplan geht nicht nur von lädiert zu Haus auf, es funktioniert wieder, sondern auch noch darüber raus. Es geht noch darüber raus. Und wisst ihr, wenn Gott sagt, doch da haben wir es gehabt, wenn Gott sagt, ich will meinen Geist ausgüssen über alles Fleisch, ja, dann klingt das doch schon mal beeindruckend. Aber wir müssen uns jetzt bewusst sein, das ist, wenn man im damaligen Kontext, wenn man geschaut hat, wie ist die Geschichte vom Volk Gottes gewesen bis dort hin, dann ist das eine unglaublich revolutionäre Nachricht. Hey, das ist Dynamit. Versetzt euch mal kurz in die Gesellschaft dort, oder? Wie haben die Leute damals die ganzen Bibeltexte und Gesetzestexte, die sie auch noch auswendig gelernt haben, wie haben sie das gemacht? Die meisten haben ja nicht lesen, das sind eher ja, vielleicht Priester gewesen, die das können haben, lesen und schreiben. Aber die meisten, ja, die meisten müssen gut zuhören. Gut zuhören, dass sich das immer einprägen, vor sich her sagen und auch den eigenen Kind beibringen. Oder? Es gibt auch die ganz bekannte Stelle, die auch für die Juden heute noch ganz wichtig ist, das Schema Israel, das heisst, höre Israel, wo sie sagen, hey, prägst du rein. Du hast dir das an die Hand binden, auf die Stirn und du sollst dein Kind einprägen. Tja, und so haben sie es gemacht, immer und immer wieder. Sie sind darauf angewiesen gewesen, auf die mündliche Überlieferung. Kennen wir heute nur noch schlecht. Wir haben da auf dem Handy immer zu jeder Zeit alles Wissen von der Welt verfügbar. Oder vor ein paar Jahrzehnten immerhin haben wir gleich sehr viel schon können lesen. Irgendein Brockhaus im Wohnzimmer steht, haben immer noch die eigenen Einten. Ja. Aber damals ist man wirklich darauf angewiesen gewesen, das, was man gehört hat, behalten, einschärfen. Und jetzt sagt Gott dort, ich will meinen Geist ausgießen. Und dass mein Geist, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es wie so ein, oder das ist so ein Wort, wo schon mehrmals, oder die beiden Wörter kommen schon mehrmals vor, bis dort an. Und zwar, hättest du den gleichen Geist, der am Anfang der Schöpfung, was steht, ist über dem Wasser geschwebt, über dem Wasser geschwebt. Oder, auch in dieser Kombination, der gleiche Geist, wo der Simson, ihr kennt ja die Geschichte vom Simson, wo er von einem Leu angegriffen worden ist und dort steht, da kam der Geist des Herrn über ihn und dann ist er befähigt worden, zum unglaubliche Sachen zu machen. Oder, noch ein drittes Beispiel, es ist auch der gleiche Geist, wo über den Bezalel, weißt du, der Bezalel ist der Kunsthandwerker, wo wir lesen im zweiten Buch Mose, wo beauftragt worden ist, um die Stiftshütte zu bauen, um die Bundeslade zu bauen. Da steht, der Geist von Gott ist über ihn gekommen, damit er befähigt wird für das. Und jetzt steht da, ich werde meinen Geist ausgießen, und zwar nicht nur auf einzelne Personen, wo ich wichtig finde, sondern der Geist kommt einfach über alle. Und diese Aussage ist bahnbrechend, ist revolutionär. Steht dort noch, über eure Söhne, über eure Töchter, über die Alten, über die Jungen und sogar über Diener und Dienerinnen. Auch da müssen wir uns bewusst sein, das sind Leute aus anderen Ländern gewesen, vor allem auch. Es waren nicht Israeliten gewesen, sondern aus einem anderen Volk. Und auch über die kommt der Geist von Gott. Wenn wir prophetische Bücher lesen in der Bibel, und das Joel-Buch ist eins davon, dann haben wir noch häufiger so verschiedene Zeithorizonte, wo eine Aussage gemacht wird. Und das gilt dann häufig zum Beispiel gerade unmittelbar jetzt. So wie auch steht, Gott tut Israel wiederherstellen, hilft ihnen auf. Und dann haben wir aber auch so Aussagen über die Ausgüssung vom Geist und die liegen noch ein bisschen in der Zukunft, also vom damaligen Standpunkt. Die Ausgüssung vom Geist, ja, das ist natürlich ein höherer Viertag heutzutage, und zwar Pfingsten. Das ist eigentlich die Stunde Null, wo der Geist Gottes, wie angekündigt, über alle ausgegossen worden ist, über die Gemeinde, wo Jesus Christus nachgefolgt sind. Und in dem Moment, ab dem Stunde Null, haben eigentlich alle Menschen, oder in dem Moment, wo das passiert ist, das allererste Mal am Pfingsten in Jerusalem, da war es so gewesen, dass die Jünger predigt haben und alle Menschen, egal von welchem Volk sie waren, haben das in ihrer eigenen Muttersprache verstanden. Wie zum nochmal unterstreichen, hey, alles Fleisch wird mein Geist bekommen. Alles Fleisch, es ist für alle offen. Ja, und die Leute haben sich natürlich zu Recht gewundert, sind ja nicht blöd, die haben sich damals schon gewundert, wie kann das sein? Hey, wieso höre ich das in meiner eigenen Muttersprache? Das macht nicht Sinn. Und dann steht der Petrus an und was zitiert er? Joel Kapitel 3. Zitiert genau das. Er sagt, hey, schaut, heute sind ihr Zeugen geworden von dem, was im Joel-Buch angekündigt worden ist. Was Gott vorausgesagt hat und jetzt einhaltet. Und er zitiert den ganzen Abschnitt. Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Das ist so bahnbrechend, weil das im Alten Testament haben wir immer so, ja, Israel, Israel, Gott ist mit Israel unterwegs und jetzt aber über die Grenze raus. Alle Völker sind angesprochen. Egal welcher soziale Status, ob reich oder arm, welche Hautfarbe oder welche sonst Volkszugehörigkeit, ist gleich. Und darum schreibt der Paulus den Juden, es ist ja nicht ein Zufall, dass er das den Juden in Galatien, im Galaterbrief muss schreiben. Galaterbrief geht so häufig nur um die Thematik, wo er muss Sachen einmal ins rechte Licht drücken muss. Man sagt, schau, ihr habt noch ein paar Sachen nicht verstanden, ihr hängt noch in der Tradition drin. Und dort sagt er eben den Juden in Galatien, sagt er, schau, es gibt da keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Sklaven und freien Menschen. Menschen zwischen Mann und Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus sind ihr alle zu einem neuen Mensch geworden. Ja, durch eure Verbindung mit Jesus Christus sind ihr zu einem neuen Mensch geworden. Durch seinen Tod am Kreuz ist eben die Wiederherstellung für uns möglich, von dem lädierten Haus, das alle im Naturzustand haben, zu einem Haus, das seinen Zweck kann erfüllen kann, so wie es eigentlich gedacht wäre. Von den Menschen. Und ich glaube übrigens auch, dass die Vers beim Joel, wo steht mit diesen Zeichen, wo es Finsternis gibt, ich glaube, dass das auch eine Anspielung auf die Kreuzigung ist, oder? Es steht ja dort, wo Jesus gekreuzigt worden ist, hat es eine dreistündige Finsternis gegeben. Es hat die Erde erbebt, es hat Felsen, die auseinandergerissen worden sind. Und noch ein weiterer Zeithorizont. Horizont der Endzeit. Ist für, ja, da kann niemand außer Gott sagen, wenn das genau so weit wird sein, wenn dann Jesus wiederkommt. Aber man lesen mehrmals im Neuen Testament von Jesus selber aus, schaut, Zeichen der Endzeit sind die, wenn auch die Himmelskörper verrückt spielen und alles ein bisschen aus der Fuge geraten, so wie es im Joel Kapitel 3 angekündigt ist. Wir sehen wieder mal, dass in so einem prophetischen Text, den wir jetzt auch hatten, dass es so viele Punkte beinhaltet, die einfach heute noch genauso relevant sind. Wir haben einerseits die Wiederherstellung, die Wiederherstellung, die möglich ist für die, die mit ganzem Herzen leid tut, was sie gemacht haben, umkehren und nach Gott fragen. Wir haben einen Geist mit Auswirkungen. Ja, Gott gießt seinen Geist aus über alle, die zu seiner weltweiten Gemeinde gehören. Wir sind ja da als FG Leimertal einfach ein kleines Grüppli von dieser weltweiten Gemeinde. Ein Geist, der Auswirkungen hat, oder? Wir lesen von Geistesgaben, wir lesen von Geistesfrüchten, wie die Wunderzeichen auch schon angekündigt worden sind beim Joel. Und wir haben auch den letzten Vers von unserem Bibeltext heute. Wir reihen uns dort ein, kann man das jetzt wirklich auch so visuell vorstellen, wir reihen uns ein mit diesen Israeliten, die von dem zerfressenen Landstrich zum Tempel hingehen in Jerusalem. Wir reihen uns dort ein mit ihnen, mit Leuten, die in einem Zustand sind, wie auf der linken Seite, und gehen zu Gott und dürfen einfach die Zuversicht haben, die im Joel steht, wo auch der Paulus übrigens im Römerbrief wiederholt, Kapitel 10, wo steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Genau, und das soll unsere grosse Zuversicht sein, auch heute noch. Ja, einfach die unglaubliche Nachricht, wo das Kapitel 3 aufhört. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Amen. Ich wollte noch beten mit uns. Ja, danke, Herr, für den unglaublichen Text, wo wir ja so viel auch für unser Leben dürfen rausnehmen dürfen. Ja, danke, dass du ein Gott bist, ein gnädiger Gott, der Wiederherstellung gern möglich macht für die, was ernst meinen mit dir. Und danke, dass du ja, uns auch Möglichkeiten gibst, in eine tiefe Beziehung mit dir einzutreten. Ja, und dass du einfach jubelst über jeden, der umkehrt und nach dir fragt. Und wir haben auch gelesen von dem Geist, den du ausgüssen willst, den du ausgossen hast am Pfingsten vor 2000 Jahren. Ja, danke einfach, dass du jedem, der sein Leben dir anvertraut, den Heiligen Geist gibst, der uns hilft, der uns auch dazu befähigt, ja, zum übernatürliche Sachen auch machen und auch übernatürlich im ganzen Sinn mit Geistesfrüchten, mit Geistesgaben. Ja, wo wir einfach ein kleines Zeugnis dürfen sein, ein kleiner Leuchtturm in einer Welt von Häusern wie links. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Amen.